Noch weiter. So. Also Sie haben gesehen, das losgeworfen, dann haben Sie gefragt, warum dieses Unglück eingetroffen ist. Und Jona erzählt Ihnen dann, warum er auf dem Schiff ist, dass er vor Gott weggeflogen ist und nicht dorthin möchte, wo er hin soll. Weiter. Noch weiter. So, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. So. Weiter. Was wollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Weiter. Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meine Willen über euch gekommen ist. Weiter. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Das könnt ihr selbst lesen. Noch weiter. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Weiter. So. Und jetzt machen wir erstmal das was mich betrifft, das Experiment mit den Filtertüten. Ihr habt schon mal eine Filtertüte vorbereitet. Da habe ich draußen gerade Erde kurz rausgeschickt, ja. So, Taron, hier haben wir ein Glas, das ist sauber. Seht ihr alle, dass das Glas sauber ist? Wir haben uns immer zeigt, dass das Glas sauber ist. Die Leute, dass sie das auch sehen, dass es sich um ein sauberes Glas handelt. Also ihr seht, weiter, nach hinten, hinten sind auch noch mal.
Schön
sauber.
Schön, ja, und machst du das toll.
Wow. Wunderbar. Hier, der Kugel drauf, genau.
Nehmen die Leute uns auch noch nicht sehen, aber zeig es erstmal hier vorne. Ja, gut, die sehen es aber schon vorne. Ja, gehen wir noch nach hinten, bitte. Dass die sehen, dass es ein sauberes Glas ist. Großartig, ihr habt es auch gesehen an der Technik, ja. Und hier stellen wir das Tischmann, haben wir sauberes Birkenfelder Leitungswasser aus dem neuen, sauberen Hahn. Übrigens in dem Sinne, unsere Küche steht und bis der das gemacht hat, zuerst war René und, also die Männer haben ausgebaut, Stefan und Michael haben ausgebaut, die Anke hat die Küche ausgeräumt. Und dann kam der René irgendwann dazu ins Boot und dann hat der Mann ihm noch geholfen, ja, also gestrichen und so, pipapo. Und dann ging es immer hin und her mit der Küche, was machen war. Und es ging so lange hin und her, bis dann Anke und Erwin haben gesagt, wir machen das jetzt. Und wir haben die Küche gebaut und wir sind so dankbar. Vielen Dank, einen großen Applaus mal. Zu den Abkündigungen. Es gibt nachher Kuchen, Rhabarberkuchen, wann heute Sonntag ist und wann heute Muttertag ist. Den bringen wir dann hier hin. Also, hier haben wir wunderbares Kranenwasser. Ja? So, jetzt haben wir das saubere Glas. Und jetzt darf der Jaron mal was reinschütten. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Wir gucken, ob das klappt. Und du darfst nachher das andere. So, jetzt schütten wir hier was rein. Mal gucken, was da unten rauskommt. Normalerweise macht man da scheußlichere Dinge rein. Aber das wollte ich nicht. Ja, also es ist nicht mehr so klar, Das kannst du gleich zeigen. Du trägst die Kanne, zeigst das dann den Bibel und du gehst mit dem Glas und zeigst, dass ein Unterschied in dem Wasser ist. Ne? Ich denke, das reicht schon. Bitte schön, du nimmst die Kanne und dann zeig dir das mal bitte und dann sagen die anderen euch, ob da ein Unterschied zu sehen ist.
Zwischen dem Glaswasser und
zwischen dem Glaswasser, was durch den Filter mit der Erde geflossen ist.
Zwei Fragen. Ja.
Also das Wasser. So, jetzt das Blut reinkommen. Ein bisschen ausspülen. Das ist das gleiche Wasser. Halten wir bitte fest. Auch hier, da haben wir, das ist ein sauberes Glas, ne? Und hier haben wir jetzt eine saubere Filtertüte. So. Und jetzt darfst du wieder draufsetzen und du darfst Wasser da durchschütten. Mal gucken, was da passiert. Das schafft es. Und mach's einfach hier drauf. So. Seht ihr? Die gleiche Wassergeschichte, ja? Eine Filtertüte mit Erde, die andere Filtertüte war nichts drin. Ach, sag mal, welches Glas wollt ihr denn trinken? Was wollt ihr gerne trinken? Welches Glas, das oder das? Bist du sicher, wir müssen das hier nicht trinken? Ach, das ist dreckig. Will jemand das trinken?
Ja, hier, Carsten, meint es. Ist ihm egal.
Aber wenn du wählen könntest... Im Urwald würde ich das auch trinken, wenn ich kein anderes Wasser hätte. Aber wenn du wählen würdest, würdest du das saubere wählen, oder? Also, wir wissen jetzt, dass Jesus von sich gesagt hat, dass er das lebendige Wasser ist. Und dass wir dieses lebendige Wasser trinken. Und wir wissen, dass wir durch lebendiges Wasser gereinigt sind. Und wir wissen, dass jedes Wort, was aus dem Mund Gottes kommt und aufgeschrieben ist, diese Kraft hat, Leben zu schaffen. Und ich habe all die Jahre, ob es glaubt oder nicht, vielleicht bin ich wirklich ein Einzelfall, und der Herr entsandte einen großen Fisch, wobei man sagen muss, in der Elberfelder steht das ein bisschen anders noch. Wir haben die neue Genfer, haben wir hier drauf, oder?
Doch.
Mach mal nochmal nach vorne. Es geht mir um den, mit dem, wo der Herr entsandte. Das war der Vers davor. Warte.
Hier.
Und Jahwe bestellte einen großen Fisch. So, bei mir steht es noch ein bisschen anders. Wo haben wir denn jetzt den Jonah?
Hier ist ein Wasser.
Doch, und die App, so war es. Er bestimmte, er entbot einen großen Fisch. Eigentlich ist das ein ganz neutrales Wort, aber wisst ihr, wie ich das gelesen habe? Er hat den Fisch geschickt, um den Jonah zu verschlingen. Der hat ihn auch verschlungen. Aber ich habe nie die Tragweite dahinter gesehen, dass er ihn, der Jona wäre ertrunken, würde der Fisch nicht geschickt worden sein, um den Jona zu verschlingen, wäre Jona ertrunken. Und ich habe das immer unter dem gesetzlichen Touch gelesen. Weil er nicht gehorcht hat, muss er halt in diesen Fisch rein. So habe ich das gelesen. Ging es noch jemandem so? Oder du auch? Du bist auch ehrlich. Du hast es früher auch gelesen. Sehr schön, dass es noch ehrliche Leute gibt, ja. Also ich habe das so immer gelesen, ist doch klar. Der hat sich das eingebrockt. Also muss er in den Fisch, damit er dann im Fisch zur Besinnung kommt.
Ja.
Ne? Genau so. Jetzt, dann mein Herzseminar. Auf einmal, ich habe die Stelle aufgeschlagen, habe mir die gar nicht gesucht, muss ich sagen. Und er hat gesagt, ja klar. Aus Liebe hat er ihn gesandt, weil sein Jona sonst ertrunken wäre. Das war der Ursprung der Sache des Fisches. Das andere ist zweitrangig erstmal. Klar, wenn Jona nicht ins Meer geworfen wäre, hätte er keinen Fisch senden müssen. Aber es ist zwar aus Liebe. Gott, der große Gott, hätte der nicht verhindern können, dass Jona direkt mal ins Schiff eingestiegen wäre. Der hätte ihm doch irgendeinen Knüppel zwischen die Beine werfen können, dass der mal gleich nach Ninive geht. Nein, er hat mir die Freiheit gelassen. Wir wissen, was Gott alles kann. Wie er das Meer gespalten hat, ja? Wie er Elia dieses mit den Äxten und dem vergifteten Wasser gemacht hat. Gott ist doch ein großer Gott. Aber der lässt dem Jona seinen Starrsinn, seine Eingebildetheit und lässt ihn laufen. Und dann, als er sich richtig in die Schoße reingeritten hat und er hat andere dann auch noch mit reingeritten, da sendet er einen Fisch. Und das ist kein Märchen. Ich habe Naturfilme drüben geguckt, wunderbare. Die Wale sind ja sowas von groß. Die können ruckzuck einen Menschen, wenn die den Mund aufmachen, verschlingen. Und man hat auch schon gehört, Seeleute haben das schon erzählt, dass sie von großen Fischen gerettet wurden. Das ist wirklich Realität. Das ist keine mystische Geschichte. Das müssen wir uns immer klar machen. Aber was für mich der Punkt war, war diese Liebe. Und deswegen ist es so wichtig, dass das reine Wasser auch durch einen reinen Filter in uns reinkommt. Wir wissen, dass ein Teil von uns 100% rein ist. Unser Geist. Aber wir wissen, dass die anderen Sachen eben nicht automatisch mit unserer Wiedergeburt auch clean sind. Die sind, das weiß man mir wissenschaftlich, hier oben haben wir diese Neuronenknäuel, wir haben aber auch im Herzen ganz viele Neuronen. Und unser Herz bestimmt, wie gesagt, wirklich, das ist auch wissenschaftlich mittlerweile erwiesen, unser Herz bestimmt, was unser Kopf denkt. Unsere Augen sehen, unsere Ohren hören, unsere Nase riecht, unser Mund schmeckt. Aber wie das in uns ankommt, das hat mit unserem Herz zu tun. Das Herz gibt Impulse an unser Hirn und das Hirn schüttet aus. So, wenn jetzt so viele Dinge in unserem Herz verschmutzt sind, denn das Herz ist wie ein Filter, kann das, was in unserem Geist ist, auch nur durch diesen schmutzigen Filter hindurchkommen und dann wird Christsein krank. Wir verstehen gute Worte Gottes falsch. Wir verstehen so vieles in der Bibel falsch und kommen dann, ohne es überhaupt wahrzunehmen, in ein religiöses Denken hinein. Da nicht mal, mittlerweile weiß ich, man muss nicht in irgendeiner Kirche gewesen sein, um religiös verseucht zu sein. So, und wer jetzt den Heiligen Geist wirken lassen möchte, der kann mitbeten mit mir im Stillen. Und wer bereit ist, sein Herz zu öffnen für das, was heute gesagt wird und was in Zukunft gesagt wird und was wir dann später auch noch mit dem Herzen weiterarbeiten. Es beginnt, ich sag's euch, ein neues Leben. Wirklich. Heiliger Geist, ich danke dir so, dass du unser Lehrer bist, dass du unser Freund bist, dass du unser Tröster bist, dass du die Dinge von Gott nimmst, von Jesus nimmst, dass du der Geist der Gemeinschaft bist und uns hineinführen willst in die Gemeinschaft. Immer mehr mit unserem himmlischen Papa und mit Jesus. Und dass du uns auch das Wort der Wahrheit immer deutlicher vermitteln kannst. Du möchtest wirklich uns dabei helfen, diesen verschmutzten Filter so zuzubereiten, dass wir sagen, ja, das gebe ich ab und das gebe ich ab und das gebe ich ab und das gebe ich ab, sodass wirklich dieses Wasser durch einen sauberen Filter fließen kann. Danke. So. Was verstehe ich mit Religiosität? Jedes Mal, wenn wir mit Gott etwas zu tun haben, oder mit Gott interagieren oder mit Gott in Beziehung treten, außerhalb des vollbrachten Werkes am Kreuz. Was hat Jesus am Kreuz gesagt? Wiederhol es nochmal. Es ist vollbracht. Alles ist vollbracht. Alles. Er hat es vollbracht. So. Und Religion ist alles, was außerhalb dessen geschieht. Ich habe doch so inbrünstig gebetet. Und weil ich so inbrünstig gebetet habe, darum hat Gott mein Gebet erhört. Kennt ihr das? Oder warum ist da noch nichts geschehen, obwohl ich so inbrünstig gebetet habe für meine Familie? Warum ist meine Schwester immer noch nicht gläubig? Warum wird das nicht besser? Ich bete doch so inbrünstig. Tiefste Religion. Oder ich habe ein Ergebnis erlangt, weil ich lang genug die entsprechenden Bibelverse deklariert habe. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn da nichts passiert, unsere Herzen lassen sich nämlich nicht belügen, wenn in unserem Herzen diese Verstopfung ist. Durch seine Striemen bin ich geheilt und ich habe diese Verstopfung in meinem Herzen, dann wird nichts passieren und dann ist die Frustration groß. Und wenn dann mal was passiert, sind wir so froh. Also, immer, wenn es nicht durch Christus, durch sein Leben, durch sein Sterben, durch sein Auferstehen geschieht, haben wir in unserem Leben mit Religiosität zu tun. Ich habe das bei mir sehr wohl wahrgenommen und nehme jetzt ganz subtile Sachen wahr, wo es dann heißt, umkehren. Religiosität, Religion hat Gott zu einem Gott von Gesetzmäßigkeiten, von Gesetz gemacht und dadurch vollkommen das Herz Gottes verpasst. Ich erwische mich immer wieder dabei, in kleinen Momenten dieses kleine Stimmchen, das da kann eigentlich ja nicht klappen, eigentlich kann Gott das ja jetzt nicht machen, weil ganz tief, ganz sensibel. Oder man beurteilt jemand anderen, wo ich es auch lernen muss, wo man dann erklärt, wenn du das tust, dann legst du den Grundstein dafür. Klar müssen wir Dinge auf Dinge hinweisen, aber wie tun wir es? Machen wir dem anderen, der dann zuhört, dadurch ein schlechtes Gewissen? dann haben wir nämlich außerhalb des vollbrachten Werkes des Kreuzes gehandelt. Ja? Oder machen wir uns selbst ein schlechtes Gewissen, dann haben wir auch außerhalb des Werkes des Kreuzes gehandelt. Dann haben wir auch noch diese ganz kleine Stimme, die dann sagt, ja, wenn du das jetzt, das betrifft jetzt mich, so krass predigst, dann kann ja jeder denken, er kann machen, was er will. Wir dürfen auch alles machen, was wir wollen. Steht selbst in der Bibel. Aber nicht alles dient zum Guten. Wir dürfen alles machen. Wir können Ehe brechen, wir können hassen, wir können den anderen verkloppen, wir können uns die tollsten Filme reinziehen. Dürfen wir alles, denn es ist am Werk vollbracht. Aber wir schaden unserer Umwelt und wir schaden uns selbst. Und wir forcieren, dass unser Herz noch mehr verhärtet wird. Und ein verhärtetes Herz kann noch weniger hören. Aber der Bund mit dem Papa, der wird nicht aufgelöst. Gott war schon immer ein Gott, der eine Herzensbeziehung haben wollte. Mit uns Menschen. 2. Korinther 6, Vers 16. Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Also Gott tritt in Vorkasse. Ja? Sein Wille ist es, unter uns zu wohnen, in uns zu wohnen. In der Johannesstelle bringe ich nachher noch. Zu wandeln. Wandeln heißt zu Hause sein, sich bewegen, tun. Und ich werde ihr Gott sein. Das ist seine Herzenshaltung. Und aus dem heraus werden wir antworten und sein Volk sein. Nicht andersrum. Das ist die Reihenfolge. Nicht, ich muss das und das und das und das und das tun, um dann endlich sein Volk sein zu können. Nein, das Einzigste ist, lassen wir unser Herzen mit dieser Liebe durchdrängen. Ja, hat das vorhin auch so schön gebetet. Wenn Gott nicht eine Beziehung mit uns Menschen auf dieser Erde haben wollte, dann wäre doch es sinnvoll, sobald jemand Jesus in seinem Leben aufgenommen hat, darf er ab in den Himmel. Das wäre doch die Folge. Weil dann hätten wir keinen Stress mehr. Dann. Aber Gott möchte doch in unserem Herrn leben. Er hat doch die Erde geschaffen für den Menschen. Eine Beziehung jetzt schon haben. Da steht in seinem Wort, dass die Ewigkeit begonnen hat schon längst. Und dass wir in sein Königreich eingetreten sind, in die Liebe eingetreten sind, in die Freude eingetreten sind, in den Frieden eingetreten sind, in die Güte, in die Treue, in die Barmherzigkeit. Das ist das, wo wir eingetreten sind, als Jesus bei uns einzog. Aber erleben wir es in unserem Alltag? Das ist die andere Frage. Und das hat was mit den Filtertypen zu tun. Das hat jetzt nichts mit Sünde zu tun. Lediglich mit den Filtertypen, weil die Sünde ist ja weg. Das Leben nach dem Tod ist der Himmel. Aber wir leben nicht hier, um uns durch dieses Leben zu kämpfen, zu wurschteln, um dann endlich in den Himmel zu kommen. Hat das jemand schon mal gedacht von euch? Ich habe es früher öfter gedacht, als es mir so mies ging, als junge Frau. Am liebsten würde ich sterben, da wäre ich endlich im Himmel und all der Stress hätte ein Ende. Andere habe ich auch schon gehört, die das gesagt haben. Aber wir leben nicht, um endlich uns den Himmel zu verdienen. Oder Paulus schreibt es ja, diesen Kampf. Das kann man alles so gesetzlich sehen, so falsch sehen. Wenn wir es lernen, um lieben zu lassen, durchlieben zu lassen, dann ändert sich das. Jesus hat ein großes Interesse daran, wir auf unserer Lebensreise bis zum Himmel in einer intimen Beziehung mit uns lebt. Denn das ist das ewige Leben, dass sie dich und den wahren Gott erkennen. Erkennen hat mit Intimität zu tun. Ich denke, hattest du das erklärt bei deiner ersten Predigt, was ja. Intimität ist, ja. Ne? Habt ihr ja gehört. Hast du
das nochmal wiederholt?
Dass Intimität nicht nur dieses Körperliche ist, sondern davor der Schritt. Diese Intimität, man kann dem anderen sagen, was auf dem Herzen ist. Man ist ganz nah mit dem anderen. Man tauscht sich aus. Man nimmt Anteil an dem anderen, auch wenn er anders ist. Man versucht, ihn zu verstehen. Das ist Intimität. Pralles, volles Lesen. Man versteckt sich nicht vor dem anderen. Denn wenn wir in einer guten Kultur auch innerhalb der Gemeinde, in unseren Familien leben und diese Offenheit möglich ist, einander Dinge zu sagen, dann fällt mir aber gar nicht an dir. Und der andere dann nicht gleich so, das hat sonst kein Recht dazu, mir das zu sagen. Sondern einfach mal zuhören und sagen, okay, das ist ein Teil der Intimität und einfach mal ruhig bleiben und das andere Stimmchen in uns zulassen oder auch sagen, oh danke, dass du mir das gesagt hast, das sind Lernprozesse. Aber dann werdet ihr merken, hört ein Tratschen auf. Weil es gibt ja keinen Grund mehr, zu jemandem anderen hinzugehen und zu sagen, hör mal zu. Und sich versuchen, Mitstreiter zu holen für seine Seite, wo man meint, wir haben recht. Das Tratschen ist dann unterbunden, weil es keinen Grund mehr gibt zum Tratschen. Weil wir wirklich in Offenheit lernen, miteinander umzugehen. Und das sind doch gute Sachen, oder? Also ich möchte da hinkommen. Habe ich was ausgemacht? Irgendwie habe ich hier drauf gemacht.
Hat sich Schaden zu ordnen. Sprich mal nochmal.
Nee, das ist auch on. Hä? Die Batterie, meinst du? Es ist kein Licht mehr an. Also jedenfalls, ich warte jetzt, glaube ich, was aufnehmen. Und den Aspekt kannst du auch noch sagen mit dem Fasten. Fährst und dann die Herstellung. So, danke schön. Also dann hört Tratschen aus, wenn wir eine offene Kommunikation haben. Ich habe mich so gefreut, dass Dieter den Brief vorgelesen hat. Hat einfach sein Herz gezeigt. Und dadurch, dass Dieter sein Herz gezeigt hat, wie er auch steht, glaubensmäßig, können wir ihm ja auch einfach in dieser Liebe Jesu begegnen. Und es ist so wichtig, dass wir ohne diese Schutzmasken durch die Gegend laufen. Genau, eines dieser Fakten, was tiefe Religiosität ist, ich muss jetzt unbedingt fasten, damit ich Gottes Stimme hören kann. Habe ich auch praktiziert, habe ich immer gewundert, warum ich sie nicht höre. Wisst ihr, warum wir fasten? Jesus hat es selbst auf den Punkt gebracht. Wenn der Bräutigam fort ist, dann fasten meine Kinder. Warum? Um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Weil wir uns dann raussetzen aus dem Alltag, oder man kann auch einfach mal sagen, eine Mahlzeit lasse ich aus, und dann diese Zeit mit ihm verbringen. Deswegen. Und dann geschehen die anderen Sachen. Ne? Noch eine Sache, ich weiß, da stelle ich jetzt in ein Wespennest hinein, aber ich sage es trotzdem. Wenn du nicht den Zehnten gibst, wirst du nicht gesegnet. Dieses kleine Stimmchen in uns. Ich muss ja eigentlich die Zehnten geben, aber ich kann ja nicht. Ich habe ja eigentlich kein Geld, den Zehnten zu geben. Aber eigentlich sollte ich den Zehnten geben. Stimmchen kennt vielleicht auch mehrere. Oder ich gebe den Zehnten, ich möchte Gott ja nichts vorenthalten. Ist der Zehnte schlecht? Nein, der ist gut. Aber müssen wir es geben? Nein. Aber können wir und haben wir die Lust, ihn zu geben, wenn unsere Herzen bereitet sind, Ja, natürlich. Dann geben wir sogar noch mehr als den Zehnten. Und das finde ich doch auch befreiend, oder? Also, Jesus hat ein großes Interesse daran, dass wir auf unserer Lebensreise Intimität mit ihm leben. Denn wenn wir Religiosität leben, können wir keine Intimität leben, weil wir ständig denken, da ist was dazwischen. Da ist der Filter verstopft. Also es gibt einen Gott, der in mir wohnen will. Wie? Warum will Gott in mir wohnen? Er sagt, ich ziehe ein bei dir. Im Johannes-Evangelium, das machen wir gleich noch. Ich gehe nicht mehr fort von dir. Ich bleibe immer bei dir. Haben wir manchmal das Gefühl, dass er nicht bei uns ist? Weil, komm mal, ich bin so alleine. Komm mal. Da haben wir hier Krusten dazwischen. Ich merke das an mir. Weil er ist bei, der wohnt, der bewegt sich bei uns, in uns, durch uns, der ist da. Ich bleibe immer bei dir. Das ist ein Ausdruck des Verlangens Gottes, uns nah sein zu wollen und sich in uns und durch uns ausdrücken zu können. Wenn wir mal die Frage stellen, warum hat Gott uns geschaffen? Warum hat Gott uns geschaffen?
Um Gemeinschaft mit uns zu haben, um mit uns zu sein.
Bingo, ja. Das ist der einzigste Grund, um uns lieben zu können. Denn Gott ist Liebe, steht in seinem Buch. Im 1. Johannes 4, Vers 16, bitte. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und das wird dann meistens so, ich habe das auch so ganz schnell überlesen, Gott ist Liebe. Ja, weil aber Liebe ist darum, seiner Liebe bleiben, dann bleibt Gott in mir. Aber es geht mir jetzt um Gott ist Liebe. Wir wissen, dass Gottes Wort stimmt, ja? Stimmt das? Stimmt Gottes Wort? Okay. Wir haben im 2. Korinther gesehen, dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte, ja? Wir wissen auch aus Johannes, dass er in uns wohnen möchte. Das sind uns alles bekannte Stellen. So, wenn Gott Liebe ist, und jetzt müssen wir 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7, 17 bis 7 aufschlagen. Wenn Gott Liebe ist, und Gott ist Liebe, können wir hier Folgendes lesen. Gott ist langmütig. Und gütig. Gott beneidet nicht. Gott prahlt nicht. Gott bläht sich nicht auf. Weiter. Gott ist nicht unanständig. Der wird uns nie bloßstellen. Gott sucht nicht das Seine. Gott lässt sich nicht erbittern. Gott rechnet das Böse nicht zu. Gott freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern er freut sich an der Wahrheit. Gott erträgt alles, Gott glaubt alles, Gott hofft alles, Gott erduldet alles. Gehen wir nochmal zurück, wo das sucht nicht das Ihre. Gehen wir noch, ich glaube, das ist die 5 gewesen, oder? Liebe sucht nicht das Ihre.
Ja.
Genau. So, wir hatten gleich das Vorrecht, die Mare zu haben. Aber es gibt viele, die sagen, und das habe ich früher auch gesagt, ich bin da, damit andere überhaupt von Jesus hören können. Ich bin da, damit ich Lobpreis machen kann. Ich bin da, damit ich evangelistisch unterwegs bin. Ich bin da, damit ich kranke Hände auflege und sie geheilt werden. Und dann ist der Frust doch so groß, dass nichts geschieht oder so wenig geschieht. Die Mauern von Jericho stürzen nicht durch Lobpreis ein, Kranke werden nicht geheilt. Leute kommen nicht zum Glauben, auch wenn ich es ihnen erzähle. Und spätestens da müssten uns alle Klingeln klingeln, die zu klingeln sind, haben sie mir aber auch nicht. Denn hier steht, sie sucht nicht das Ihre. Und Gott liebe es, macht es keinen Sinn, dass wir nur deswegen auf der Erde sind. Macht total keinen Sinn. Liebe braucht immer irgendetwas, irgendjemanden, den sie lieben kann. Wenn Gott Liebe ist, der dreieinige Gott Liebe ist, braucht er jemanden, den er lieben kann. So, jetzt gibt es keine Menschen. Tiere können ja nicht antworten, die kann man schon lieben. Heute lieben viele Leute Tiere mehr als die Menschen. Was nicht heißt, dass man in einer göttlichen Sache mit den Tieren umgeht. Ja? Sie pflegt. Und wenn man eins hat, hat man Verantwortung für das Tier. So. Aber es gibt keine Menschen. Gott hat den Menschen, der hat dich und mich gebildet, damit er mich lieben kann, damit er dich lieben kann. Das ist der Ursprung unseres Seins. Uneingeschränkt. Ich muss nicht erst was bringen, um geliebt zu werden. Er liebt mich. Sagt mal alle, ich muss nicht erst was bringen, um geliebt zu werden. Ich muss nicht erst was bringen, um geliebt zu werden. Er liebt mich. Ja? Also, das ist so grundlegend wichtig immer wieder, weil das ist, die Liebe ist der Anfang von allem. Ja? Es ist noch so eine Stelle, Johannes 14, Verse 17 bis 24. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, ist der Heilige Geist, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Auch da haben wir wieder dieses Prinzip. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Und wenn wir nur einen religiösen Krampf leben, das musst du, das hast du wieder nicht gemacht, dann ist das kein Leben. Wir müssen ja bedenken, wenn ich lebe, das ist nachdem es ist vollbracht. Der Kampf ist gekämpft. Und wenn Jesus lebt und er sagt, dann sollt auch ihr leben. Und das ist genau dieses Leben damit gemeint. Dieses Leben von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Im Überfluss. Kämpfe sind da schon drin, weil es ja immer noch das Stimmchen in uns gibt und andere Sachen, die uns da ordentlich beistellen wollen. Aber das ist unsere Berufung weiter. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Stellt euch das mal bildlich vor. Weiter. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Und das müssen wir jetzt wirklich aufdröseln. Wir können ja seine Gebote nur bewahren, heißt es bei mir noch drinnen, und befolgen, weil wir lieben, weil wir ihn lieben. Und so meint er das auch. Der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, auch ganz klar. Weil wir Jesus lieben, hat Gott Zugang zu uns. Der liebt uns immer, aber der Zugang ist ihm oft verwehrt, uns diese Liebe nahe zu bringen. Er ist da. Wir müssen mit diesen Augen lernen zu lesen, die Bibel. Das war für mich immer eine Konfrontationsstelle. Und dieses, ja, ich muss das tun, kann aber, passt nicht dazu, wenn wir es im Kontext von Gottes Liebe sehen. Erst Wir lassen uns lieben. Wir schlüpfen in Jesus hinein. Wir sind in ihm. Er ist um uns herum. Und zusammen sind wir in Gott verborgen. In dieser Liebe. Und aus diesem heraus können wir die Worte bewahren, die in der Bibel stehen. Ich weiß nicht, ob euch das schon passiert ist. Man liest das, schlupf ist es weg. Und man liest es und schlupf kommt ein anderer Gedanke. An den letzten Film zum Beispiel oder was noch zu tun ist. Und wenn, je mehr wir lernen, in dieser Liebe Gottes zu ruhen, verschwindet das andere. Weil wir einfach diese Intimität spüren und erwidern wollen. Es ist automatisch. Es ist nicht mehr dieses Kämpfen. Was das Kämpferische jetzt noch ist, ist wirklich sich zur Ruhe zu bringen. Diese Zeiten zuzulassen, wo dieser große Vater uns mir begegnet. Also, Gott hat uns geschaffen, um uns als Gegenüber seiner Liebe zu haben. Zu durchlieben. Und da könnten wir auch, dann kennt ihr alle das erste Gebot, du sollst keinen anderen Gott haben, außer mir. Ne? So, warum denn? Wenn wir das jetzt mit den Augen Gottes sehen, dass er das Beste für uns will, dass er Leben für uns will, dann könnten wir auch sagen, ja, mein Kind, bitte tust mich weinen, wenn du dein eigenes Ich dein Gott ist, wenn deine Karriere dein Gott ist, wenn dein, das habe ich nicht geschafft, ich habe mein Leben in den Sand gesetzt, dein Gott ist. Wenn deine Kinder dein Gott sind, wenn deine Misserfolge dein Gott sind, deine Depressionen dein Gott sind, dann gehst du übelst zugrunde. Bei anderen ist es das Essen, bei anderen ist es das Handy, bei anderen sind es die Spiele, es gibt so viele, die spielsüchtig sind. Das kommt daher, weil wir nicht diese Intimität mit unserem himmlischen Vater erleben. Je mehr wir das erleben, umso schnurzer ist uns das andere, weil wir merken, da ist alles nur. Also, Gott gibt dieses Gebot nicht, um uns zu knechten, sondern um uns in die Freiheit zu führen, weil er genau weiß, was diese Dinge mit uns machen. Sie schneiden uns ab. Sie verschmutzen unsere Herzensfilter. Wir können gar nicht mehr hören, was er uns sagen möchte. Er möchte doch, dass wir ein Leben leben, was glücklich und zufrieden und befriedigend ist. Es ist wirklich so, dass diese intime Herzensbeziehung zwischen Gott und mir mein Leben wahrhaftig erfüllt. Nichts anderes. Nichts anderes. Aber wir sind Weltmeister darin. Und da sind wir wie die Tiere, bringe ich jetzt ein Beispiel, uns den Umständen anzupassen. Und nach diesen Umständen haben wir dann diese verstopften Filter und sehen Gott mit diesen Augen. Wir sehen das, was sein Wort sagt, mit diesen Augen. Und wir werden nie befriedigt, auch als Christen nicht. Wir sollten uns ernsthaft die Frage stellen, wenn wir merken, wir sind nicht befriedigt in unserem Leben. Wenn dein Wort sagt, dass man von Herrlichkeit zu Herrlichkeit kommt. Heiliger Geist, ich kann nicht von mir sagen, dass ich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit sehe. Bitte deck du meine Schwächen auf. Deck du meine Schwächen auf, dass ich überhaupt loslassen kann, dass ich diese Liebe erfahre. Das ist ein Herzensverlangen. Also mit den Tieren, die Galapagosinseln, da sind ja die heißen Warane, die großen Tiere. Es gibt ja zwei verschiedene. Da gibt es die Warane, die oben wirklich in diesen ganz kargen Höhen leben. Und dann gibt es die Warane, die jetzt zum Meer hinlegen. Und diese Galapagosinseln ist ja Vulkangestein. Und das sind hohe Klippen. Und da brütet, glaube ich, es ist der Kormoran, der noch brütet dort. Der Kormoran Der baut aus Seetang sein Nest. Und die Warane, die fressen Seetang. Und da probieren die natürlich dann, denen das zu klauen. Aber es ist ja klar, dass so eine Mutter Kormoran sich nicht den Seetang klauen lässt, oder? Und dann gehen die, die haben da Krallen, diese Warane. Das sind wirklich Figurtiere. Die gehen dann an die Klippen und stürzen sich ins Wasser. Und dann tauchen die. Die haben eine halbe Stunde Zeit, unter Wasser zu sein. Wenn sie nicht wieder auf trockenem Land nach einer halben Stunde sind, sterben sie, weil sie dann unterkühlt sind. Also die tauchen dann, holen sich den Seetang von unten und sind dann angewiesen. Die kommen dann nämlich nicht mehr an einen hoch, dass die Brandung sie hochschleudert bis auf eine Klippe. Dann krallen sie sich fest und gehen weiter hoch. Wie viele Fehlversuche. Ja? Aber sie haben sich dem angepasst. Die anderen, die weiter oben sind, die zum Beispiel, wenn es Zeit ist, der Eiablage, dann gehen die steilen Geröllhänge runter. Und das rollt und rollt, da gibt es ja kaum Pflanzen. Und viele verlieren da auch ihr Leben, weil sie dann von oben kommenden Steinen totgerollt werden. Bis ans Wasser, dort ist der Sand und dort legen sie dann ihr Ei ab. Und dann gehen sie wieder hoch. Die haben sich den Lebensumständen angepasst und vermehren sich so und leben so ihr Leben. Und die Schildkröten desgleichen dort. Ne? Und so ist es überall, zum Beispiel die Walfische, die ja normalerweise Plankton fliegen, die kriegen nicht mehr genug. Aber es gibt ganz zu einer bestimmten Zeit ganz so kleine Fische. Diese kleinen Fische, die sind in einer großen, großen Fischgemeinschaft, um sich größer darzustellen, als sie sind, damit die Beutetiere sie nicht so schnell erwischen. Wisst ihr, was die Wale machen? Habe ich auch noch nie gesehen. Die drehen sich kurz, die gehen hoch, nee, eben nicht, die können sie ja nicht durch die Barten, können sie das nicht, die haben ja hier unten die Barten, da geht nur Plankton drin. Die drehen sich um, dann ist der Oberkiefer wie eine Schale auf dem Wasser und da springen dann diese anderen Fische rein. Und wenn das voll ist, macht das Ding klar, dann drehen sie sich um. Und das ist ein Verhalten, haben die Biologen gesagt, das haben die jetzt an den Tag gelegt, schon seit längerem und seitdem nicht mehr genug Plankton da ist. Oder in den Mangrovenwäldern. Boah, Ameisen, ja. Es gibt Ameisen und die Mangrovenwälder werden regelmäßig überflutet und dann merkt die erste Ameise das zum Beispiel am Stamm. Die kann dann ja nicht mehr zu ihrer Fressgelegenheit gehen. Und dann, Ameisen sind ja intelligent, gehen dann zurück und wisst ihr, was sie machen? Die bilden ein schwimmende Arche Noah. Diese vielen Ameisenleiber von einem Stamm, die sind so zusammen und bewegen sich auch immer, dass die dann unter Wasser sind, wieder hochkommen. Und das ist kolossal. Das sind dann so große Flatschen, die dann auf dem Wasser durch diese Mangrovenwälder durchfluten, bis sie dann endlich an einem Baum landen, der speziell ihr so breite Blätter hat. Dort kriechen sie alle hoch und bauen einen neuen Stamm, also ein Nest. Das sind Tiere. Und wir als Christen, habe ich das Gefühl, wir passen uns auch gerne unseren Umständen an. Aber das ist nie, nie von uns gewollt, dass wir uns den Umständen anpassen, nur um zu überleben, nur um nochmal Nachwuchs zu zeugen. Für uns ist ein pralles, volles Leben von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und was ist Herrlichkeit? Herrlichkeit beginnt wieder mit der Liebe Gottes. Da haben wir es wieder. Wenn wir diese Liebe Gottes in vollen Zügen erfahren, dann können wir in der größten, die Ivy hat es auf den Punkt gebracht, die Ivy ist aus Malaysia und die war jetzt längere Zeit drüben, weil sie ihren Vater, die kommt aus einem buddhistischen Hintergrund, ist Christin und bei den Buddhisten ist es so, dass die dann, wenn der Vater gestorben ist, dann bleiben die nochmal, ich glaube 6 Wochen dort bei der Witwe. Und die hat auch gesagt, dass sie diese Liebe gemerkt hat, dieses Durchtragen gemerkt hat. Aber sie ist oft bei uns nur punktuell. Gott möchte wirklich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ich finde, ist das nicht ein Weckruf, dass wir sagen, ja, ich setze jetzt mal alles ein, um mein Herz verändern zu lassen. Wir wurden nämlich wirklich nicht geschaffen, um hart für Gott zu arbeiten, sondern um von ihm geliebt zu werden. Und aus dieser Liebe heraus arbeiten wir irgendwann hart für Gott. So ist das. Jeder Gottesmann, den ich bis jetzt gehört habe, oder Gottesfrau, die wirklich in dieser Liebe leben, die arbeiten mehr als 8 Stunden am Tag, haben ihre Zeit mit dem Herrn und sehen trotzdem noch frisch aus und nehmen sich aber auch Auszeiten, das muss man sagen. Und das ist der Unterschied, dieses, aus welcher Motivation gestalte ich meinen Alltag. Also zum Abschluss. Gott sagt, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein. Und daraus entsteht unsere Beziehung zu ihm. Ja? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns hilfst dabei. Ich danke dir, dass du, himmlischer Vater, um uns herum bist, dass du in uns bist, dass dein Geist in uns ist, dass du, Herr Jesus, in uns ist, dass deine Liebe in uns ausgegossen ist und dass wir wirklich immer weitergehen dürfen in dieser Liebe. Ich mache euch gut für diese Woche, nehmt euch einen Zettel, legt dann abends schon in euer Bett und bevor ihr irgendetwas anderes tut morgens, schreibt euch 3 Punkte auf, wofür ihr Danke sagen wollt. Also nicht erst ans Handy, nicht erst das, sondern Augen auf, danken dem Herrn und aufschreiben. Und wer sagt, 3 Punkte sind mir zu viel, der schreibt nur einen auf. Und dafür sagt ihr ihm Danke und abends, bevor ihr schlafen geht, nehmt ihr euch nochmal diesen Punkt und sagt nochmal Danke für diesen Punkt. Und ihr stellt euch das bildlich vor, nicht nur einfach, also ich danke jetzt gerade mal für meine Arbeitsstelle, sondern es geht weiter, ihr sinnt darüber nach, was ist an der Arbeitsstelle, wofür du danken möchtest. Vielleicht ist es noch gar nicht da, aber wir stellen es uns im Herzen vor, wofür wir danken wollen. Ja? Wir kreieren Bilder. Und wenn wir diese Bilder mit Gedanken zusammenfügen, Gefühle mit Gedanken zusammenfügen, dann beginnen wir nämlich unser Herz umzuschreiben. Weil das Wort Gottes ist stärker als das, was wir bis jetzt auf unser Herz geschrieben haben. Ja, da mache ich euch wirklich Mut. Das ist dieses über 21 Tage uns verändern. Es macht was mit einem. Ich habe zwar andere Sachen gemacht, da vorangegangen, aber ich muss sagen, ich hatte euch ja schon Zeugnis gegeben, wo das mit der Liebe war. Ne? Mit Uwe war auch bei 21 Tagen, wo es schon was für mich mit mir gemacht hat. Dann habe ich, wie gesagt, das Buch, was wir dann, wenn es endlich da ist, gemeinsam im Gemeindebibelkreis erarbeiten wollen mit den Meditationen. Meditation ist Nachsinnen über Gottes Wort. Wenn wir Meditation hören, denken wir immer an die fernöstlichen Dinge. Aber der Ursprung der Meditation ist wirklich dieses aus dem Hebräischen, ich sinne, ich kaue, ich stelle mir vor das Wort Gottes. Das ist die ursprüngliche Meditation. Und das ist das, warum er sagt, bindet euch die Gebote um den Hals im Alten Testament und sinnt darüber nach. Ja? Oder bindet sie euch an den Zipfel, an die Gebetskappe, an der Haustür. Ne? Das ist das. Also, ich mache uns Mut. Es geht um unsere Beziehung mit Jesus. Es geht nicht um die Gestaltung unseres Alltags und da nehmen wir Jesus mit ins Boot. Es geht auch nicht darum, ich nehme Jesus ins Boot, damit ich meinen Alltag gestalten kann. Auch nicht, ich nehme Jesus ins Boot, weil ich mich verändern möchte. Nein, ich lasse mich erstmal umlieben. Und das ist schon eine große Hürde. Dieses wirklich ohne Wenn und Aber, die Liebe des Vaters zuzulassen. Und wenn wir anfangen mit dem Danken morgens, dann werdet ihr sehen, man kommt schon in eine ganz andere Haltung hinein. So.
Darf ich das sagen?
Ja.
Wir haben ein Herz zum Vollzeit gegeben.
Ja.
Ja.
Kannst du bitte da den Mikrofon anmachen?
Also ich merke einfach mal, so manchmal, wenn ich Botschaften höre, dass mein Herz richtig reagiert. Und dann frage ich mir so, Heiliger Geist, soll ich jetzt aufstehen? Soll ich nicht aufstehen, weil ich möchte nicht einfach so drauf losplappern. Aber das mit der Beziehung, das spricht mir so unglaublich aus dem Herzen. Und ich weiß für mich, dafür bin ich geboren. Und es gibt nichts, was uns so sehr erfüllt, wie dieses einfache mit ihm sein. Also ich fahre ja viel Auto und ich nutze diese Zeit im Auto für Gemeinschaft mit ihm. Ich merke einfach, wie er der Einzige ist, der in der Lage ist, mich komplett zu erfüllen, weil er selber ist das Leben. Und ich merke, ich brauche nicht mehr streben nach irgendetwas. Keine Ahnung, ich hab schon Träume und Visionen, aber das ist nicht diese Nummer 1, sondern diese Nummer 1 ist sein mit ihm. Und aus dieser Zeit mit ihm kommt alles an heraus. Und das ist etwas, was ich wahrnehme. Da werden Dinge für mich lebendig. Ich beginne, Dinge anders zu sehen. Und da gibt es so eine Bibelstelle, die ich auch so sehr liebe, und zwar schon von Anfang an, seit ich bekehrt habe. Vielleicht habe ich es nie verstanden, oder diese Erkenntnis geht immer weiter. Wenn wir die, die ein reines Herz haben, die werden Gott schauen. Und also diese Reinheit des Herzens, und das können, wir können das nicht alleine, das wird wieder nur Menschenwerk, Religion, aber aus meinem Sein mit ihm, dieses einfache Fragen, Heiliger Geist, bitte, zeig mir, was ist verkehrt in meinem Herzen? Und er macht das. Und da brauche ich das noch nicht mal alleine zurechtzubiegen, sondern er hilft mir schon wieder. Denn fang mir Bibelstellen an, er zeigt mir Bibelstellen. Es geht immer weiter mit ihm, aber nur mit ihm. Und ich hab ja so viele verschiedene Bibeln. Ich habe jetzt nochmal mit der Amplified-Bibel angefangen. Da habe ich so einen Zettel drin. Ich weiß leider nicht genau, von wann er ist. Da stehen 3 Punkte drauf. Meine Vision. Und das erste ist, und das ist schon immer so, ihn kennen. Also einfach nur ihn kennen. Das ist ewiges Leben. 2. Punkt ist, dass ich eine Arbeit machen will, nicht um die Motivation, Geld zu verdienen, sondern einfach nur so, einfach weil das mein Leben ist. Dafür bin ich geboren. Und der 3. Punkt, das kommt noch, aber ich weiß, dass es auch kommt, dass ich in Afrika umherreisen werde und einfach von Gott erzählen, und zwar so simpel, wie es überhaupt nur geht, so wie ich erschaffen bin, einfach ganz simpel. Ich bin kein Lehrer, ich bin einfach nur jemand, der Zeugnis liegt. Und ich weiß, dass das zustande kommen wird. Und es hat jemand, Carsten kennt jemand in Afrika, und diese Frau hat geträumt davon, dass eine weiße Frau mit weißen Haaren dort predigen wird. Und ich weiß, dass diese Dinge nur dann zustande kommen, wenn ich Zeit mit ihm habe. Wenn ich weiß, ja, ich will das, ich will bla 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 bla, ich will einen Dienst, das interessiert mich auch gar nicht. Ich will nur die Person sein, zu der Gott mich erschaffen hat, und ich will das tun, wozu ich geboren bin. Und also ich weiß, dass er für jeden von uns ein so unglaublich erfülltes und schönes und glückliches Leben hat. Das weiß ich, weil Gott so ist. Gott ist Liebe. Und er weiß, wie er uns genannt hat. Ich bin eine Schöpfung Gottes und nichts anderes. Ich bin nicht weniger. Ich bin nicht die Summe meiner Vergangenheit. Ich bin nicht die Summe meiner Fehler. Und ich glaube, wie lange habe ich das schlimmste Leben überhaupt gelebt. Also schlimmer als geht in dem Raum. Könnt ihr mir vorstellen. Aber das ist egal, das ist nicht wichtig. Wichtig ist nur das, wie Gott mich sieht. Das ist das Einzige, was wirklich wichtig ist. Ne? Und das ist ein so schönes Leben. Dann habe ich, da war ich irgendwie Anfang 20 Jahre mit Gott noch ganz im Buch gehabt. Ich kannte ihm nichts. Und da hat mich, wer hat mir das hier mal erzählt? Da hat mich jemand gefragt, Maren, was heißt das für dich, frei zu sein? Dann, okay, oh, große Frage, gute Frage. Dann meinte ich, okay, lass mich nachdenken, sag du mal zuerst. Dann sagte er, ganz viel Geld haben und einfach in der Welt umherreisen. Ich glaube, da hätte ich auch meine Freude dran. Aber ich habe gesagt, das ist keine Freiheit. Freiheit ist, wenn ich im Gefängnis sitze und dann sage, ich bin frei.
Ja.
Und wisst ihr, da habe ich mit Gott nichts am Hut gehabt, er war trotzdem die ganze Zeit da. Gott war die ganze Zeit da. Und das ist das, was wenn ich jetzt, ich liebe spazieren gehen, ich liebe Sonnenschein, ich liebe gutes Essen, bla 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 bla. Aber das ist nicht, was mich wirklich erfüllt. Erfüllt tut mir ehrlich. Alle diese anderen Dinge sind wie extra Geschenke.
Ja.
Aber ich kann auch glücklich sein ohne das. Ich kann, und das weiß ich, kann im Gefängnis voller Freude und voller Leben sein. Weil mein Sein, meine Freude, mein Glück, mein alles ist nur abhängig von ihm. Und er ist überall der Gleiche. Also egal, wo ich bin. Und selbst wenn es mal richtig dicke kommt, keine Ahnung, Ukraine, irgendwas, das wissen wir alles nicht so genau. Ich weiß, auch dann ist meine Freude überhaupt nicht gefunden. Und in Malachi 3, es gibt so Bibelstellen, die leiden uns seit Jahrzehnten. Malachi 3, irgendwas, es wird eine Zeit kommen, da werden die Menschen erkennen, wer Gott dient, wer nicht dient, sprich, wer zu ihm gehört und wer nicht. Und das kann ich sehen. Denn, keine Ahnung, es gibt kein sauberes Wasser mehr, es gibt keine Klage, es gibt nichts mehr. Aber wenn wir einfach auf ihn schauen, wir sind absolut unerschütterlich, weil er unser Versorger ist. Nicht unsere Arbeit, nicht unser Geld, nicht unser Angespartes, bla bla bla, sondern er allein. Wir werden immer alles haben, was wir brauchen. Und das ist das Königreich Gottes auf Erden. Und in seinem Königreich gibt es keinen Mangel. Und dieses Königreich ist mitten unter uns. Ne? Ach, das ist schön.
So, das kann